Herzlich willkommen zu diesem kleinen Gottesdienst von Radio M, durch den Sie Anja Kieser und ich, Gerrit Mattis, begleiten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Vertrauen auf Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Gott stellt sich gegen die Hochmütigen, aber den Demütigen wendet er sich zu. Amen. So schreibt es Petrus in seinem ersten Brief. Das ist erstmal eine klare Ansage, aber weil bei Gott ja nicht so bleiben muss, wie es immer schon war oder gerade eben ist, könnten wir die Seiten wechseln. Wenn sich der Demütige in seiner Demut von niemandem übertreffen lassen will, dann ist er bereits auf dem besten Weg zum Hochmut. Und auch der Hochmütige kann so klein werden, dass er unterm Teppich Fallschirm sprengen kann. Eine Geschichte einer 180-Grad-Wende hören wir gleich. Davor Worte aus Psalm 145.
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, täglich und ewiglich. Der Herr hält alle, die fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und jeder lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. So sieht der Psalmbeter Gott. Eine bittere und schwere Erkenntnis über sich selbst hat dagegen König David. Der Herr sandte Nathan zu David, und der kam zu ihm und sprach: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine war reich und der andere war arm. Der Reiche besaß Schafe und Rinder in großer Zahl, der Arme aber besaß nichts außer einem einzigen kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es auf und zusammen mit seinen Kindern wurde es bei ihm groß. Es aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher und schlief an seiner Brust und es war für ihn wie eine Tochter. Da bekam der reiche Mann Besuch eines Reisenden und es reute ihn, eines von seinen eigenen Schafen und Rindern zu nehmen, um es für seinen Besuch zuzubereiten. Also nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es für seinen reisenden Besucher zu. Da wurde David rasend vor Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Und das Lamm soll er vierfach ersetzen, weil er das getan hat und weil er kein Mitleid hatte. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn habe ich an deine Brust gelegt. Ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn das zu wenig ist, will ich dir darüber hinaus noch manches geben. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet und getan, was ihm missfällt? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. So soll nun das Schwert nie von deinem Haus weichen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau werde. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David: So sieht der Herr über deine Sünde hinweg. Du musst nicht sterben. Aber weil du mit dieser Tat den Herrn so verachtet hast, muss der Sohn, der dir geboren worden ist, sterben. Und Nathan ging heim. Und nun hören Sie hierzu einen Impuls von Gerrit Mattis.
Was war das denn jetzt? War das fies und unfair oder war das pfiffig und tricky, dem bösen David eine schlichte Geschichte erzählen zu lassen, die so offensichtlich mit einem Skandal daherkommt, dass man ja nur explodieren kann, selbst wenn man ansonsten der totale Phlegmatiker ist? So ein Knall mit Ansage. Und David dann eine lange Nase zu drehen mit einem grinsenden selber: Haha, reingefallen, Dave. Ich meine, hat David noch irgendeine Chance, da rauszukommen? Ja, hat er. Moralphilosophisch vielleicht nicht, aber Moralphilosophie hat ihn vorher ja auch nicht interessiert, als er sich Bathseba rücksichtslos einfach genommen hat wie einen Gegenstand, ein Stück Mensch. Da war die einzige Frage ja auch nur: Kann ich die haben? Ja klar, wer von uns beiden ist denn hier der König? Macht und Möglichkeit fragen nicht nach Moral. Genauso könnte David es jetzt auch mit Nathan machen. Alle Moralfragen wegwischen, ein weiteres Mal seine Macht demonstrieren und Nathan so rücksichtslos aus seinem Palast rausschmeißen, wie er Bathseba in seinen Palast reingezerrt hat. Wer von uns beiden ist denn hier der König? Genau. Oder er hätte es auf andere schieben können. Beliebte Methode seit Adam und Eva. Meine Diener hätten mir ja auch mal was sagen können, aber die haben ja genauso mitgemacht. Also, wenn ich, dann auch die. Oder das Perverseste, was sich Opfer sexueller Gewalt bis hin zur Vergewaltigung fürchterlicherweise bis heute anhören müssen. Batzeba war ja auch schon irgendwie mitschuld, wie die sich auf ihrer Dachterrasse so aufreizend entblößt hat. Konnte man ja im Grunde gar nicht weggucken. Wer sich so aufreizend knapp kleidet oder entkleidet, der muss ja wohl damit rechnen, dass... Ja, genau, weil wir armen Männer ja gar nicht anders und ja, unsere Natur und so... Bis heute ist dieses abartige Denken leider nicht aus, nicht nur Männerhirnen herauszubekommen. Auf jeden Fall, David hätte ein paar Möglichkeiten gehabt, sich da rauszuwinden, rauszureden, es sich und Nathan schön zu reden. Und? Macht er? Nein, macht er nicht. Das macht diese Geschichte so besonders. Das macht David so besonders in all seiner Niedertracht, Hinterhältigkeit, Verlogenheit und machtvergifteten Kälte. Er redet sich nicht raus, er redet nicht drumherum, so nackt, wie er Batzeba auf der Dachterrasse gesehen hat, so nackt macht er sich selbst. Ich war das, ich habe das getan. Respekt. Wenn ich mir anschaue, wie ich mich herauszuwinden versuche, wenn ich auch nur einen kleinen Fehler gemacht habe, nein, habe ich natürlich gar nicht, wie erbärmlich lächerlich ich mich dabei mache und mir dabei auch noch in die Tasche lüge, dass es erstens tatsächlich so gewesen sei und die anderen mir das ja auch bestimmt noch glauben werden. Es ist so lächerlich, so erniedrigend dumm, so beängstigend blöde. Aber so machen wir das eben. Wir greifen nach jedem noch so albernen Strohhalm, um unser Gesicht zu wahren und es ja nicht gewesen zu sein, und stürzen doch nur tiefer in die Lächerlichkeit und in die Schuld. In Wirklichkeit verabschieden wir uns von der Wirklichkeit, verabschieden uns vom Miteinander, rennen vor uns selbst weg, vor unserem Leben. Hinein in ausweglose Abwehrkämpfe und verheddern uns in Sprüchen und Widersprüchen wie die Fliege im Spinnennetz bis zum letzten Zappeln, nachdem es nur noch Zapp macht und Schluss, Schuld tötet. Dagegen macht's David aber kurz und klar. Ich war das. Punkt. Davids Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist es, die ihn so außergewöhnlich macht, die so entwaffnet ist. Hier beginnt Umkehr, hier beginnt Veränderung. Nur so funktioniert Neuanfang. Ehrlich mit sich und zu sich selbst. Das ist die Grundlage, der Anfang. Und weil David echt einsieht, kann er tatsächlich umkehren. Darauf ist Gott aus. Es geht nicht einfach um ein Schuldeingeständnis und Bekenntnis, um den lästigen Kram zügig von der Backe zu haben, sondern um eine Schulderkenntnis und darum, dass ich mir eingestehe, was ich habe, habe ich von Gott geschenkt bekommen. Aber das habe ich zerstört. Ich habe mich zerstört, ich habe andere zerstört, ich habe etwas zerbrochen und verbrochen. Wer davor nicht wegläuft, der kann auch umkehren und neu anfangen. Gott ist da nicht so, sondern im Gegenteil, da ist Gott. Er will uns ja auf dem Weg des Friedens, der Liebe, der Mitmenschlichkeit, der Rücksicht, der Barmherzigkeit und Vergebung sehen. Nicht, weil es dann richtig ist, sondern weil es dann Leben ist, mein Leben, endlich wieder Leben. Womit wir nach Davids Seite bei der anderen Seite der Geschichte sind, warum macht Gott das alles eigentlich? Warum schickt er einen feingeistigen Erzähler zu David? Er hätte ihn auch rausschmeißen und einen anderen als König von Israel installieren können. Hat er aber nicht. Weil er kein Interesse an Vernichtung hat, an Gericht, an Rausschmiss. Weil er will, dass wir unser Leben leben. Weil er uns liebt. Er sagt sich jetzt natürlich leicht, ist ja auch so ein christlicher Klassiker, Gott liebt dich. Und einer, der umkehrt, freut Gott mehr als tausend, die schon auf dem richtigen Weg sind. Nee, klar. Ich glaube, es hilft, sich diese Liebe tiefer klarzumachen, um zu verstehen, Gott geht einfach alle Wege, um uns bitte, bitte, bitte zur Umkehr in unser Leben zu bewegen. Wenn wir unser Ding machen, unser Ego, unsere Macht durchsetzen, dann fehlen wir in unserem Leben. Dann fehlen wir Gott, der es uns geschenkt hat. Darunter mögen wir irgendwann leiden. Gott tut es schon jetzt. Deshalb schickt er einen Geschichtenerzähler in einen Palast. Deshalb schickt er Jesus in die Welt. Deshalb schaut er immer noch hin zu uns. Sein Blick schweift über die Erde, Felder ziehen vorbei, Wälder, Berge, Meere, und doch denkt er immer nur an uns. Auch wenn keiner merkt, wie sein Herz zerbricht, leugnet er das vor sich selber nicht, kann es nicht und stellt uns in sein Scheinwerferlicht. Du fehlst. Er macht sich klein, zieht zu uns los, obwohl ihn keiner kennt, nicht erkennt, obwohl er doch für uns brennt. Er wirft uns Regenbögen an den Himmel, lässt ihn im Morgenrot brennen, lichterloh, sein Herz ist zum Schreien voll. Du fehlst. Er sieht, wie wir in weiter Ferne lächeln und weiß doch selbst nicht mehr, wie man lacht, denn wir sind nicht bei ihm. Sein Herz ist bis zum Rand voll, so voll von ihnen, mir und dir. Und er sagt nur, du fehlst mir, komm zurück, zu mir, in dein Leben. Zu diesem liebenden Gott beten wir mit seinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, während wir vergeben unseren Schuldigern. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.
Schön, dass Sie diesen kleinen Gottesdienst heute mit uns gefeiert haben. Wir hoffen, er hat Ihnen gut getan. Wenn Ihnen dieser kleine Gottesdienst gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter, per Mail oder über die Social-Media-Kanäle. Und wenn Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen können, freuen wir uns über eine Spende. Ganz einfach über den Spenden-Button auf radio-m.de. Danke sagen heute
Gerrit Mattis
und Anja Kieser von Radio M.